Ihr Lieben, vor etlichen Jahren prägte die politische Opposition den Begriff des Gummiparagraphen. Die Regierung hatte damals einige Gesetze vorgelegt, deren Bestimmungen nicht klar genug umschrieben waren. Die Opposition meinte deswegen, dass diese Gesetze doch nach Belieben gedreht und gedehnt werden würden. Sie hielt sie für nutzlos. Nun ist das achte Gebot, um das es heute gehen soll, sicher kein Gummiparagraph. Gott hat sich klar und deutlich ausgedrückt. Er sagte, du sollst nicht stehlen. Aber im Lauf der Jahrhunderte haben wir einen Gummiparagraphen daraus gemacht. Wir haben immer mehr Dinge davon ausgenommen. Bis dahin, dass ich in einer Auslegung las, dass es hier eigentlich nur um Menschenhandel geht. Du sollst einen anderen nicht das Leben stehlen, indem du ihn zu deinem Sklaven machst. Das war damals in Israel tatsächlich ein Problem. Aber ist das wirklich alles, was Gott gemeint hat? Machen wir doch mal eine Bestandsaufnahme in unserem Land. Wie entwickelt sich das Gebot Nummer 8 bei uns? In der Tageszeitung war in dieser Woche zu lesen, dass Fahrraddiebstähle exponentiell angestiegen sind. Alles, was nicht niet- und nagelfest ist, wird mitgenommen. Die Heute-Show hat in ihrer letzten Ausgabe aufgedeckt, dass sich unser Innenminister seit 3 Jahren wiederholt. Jedes Jahr stellt er in seinem Jahresbericht fest, dass die Wohnungseinbrüche stark zugenommen haben. Da sich außer seiner Krawatte nichts bei diesen Verlautbarungen geändert hat, scheint die Polizei gegen diese Einbrüche machtlos zu sein. Und wenn wir von Leuten hören, die schon mehr als 100 Einbrüche oder Diebstähle begangen haben, dann sagen wir schnell, solche Typen gehören doch ins Gefängnis oder abgeschoben. Diebstahlsicherung und Alarmsysteme haben Hochkonjunktur. Wir schützen unser Eigentum, denn niemand von uns möchte bestohlen werden. Darum ein erster wichtiger Gedanke, der mit diesem Gebot zusammenhängt: Achte das Eigentum des anderen. Die Bibel hat eine hohe Meinung vom Eigentum. Reichtum und Eigentum gelten nämlich als von Gott verliehene Gaben. Gott legt sein Eigentum in unsere Hände. Mit dieser Einsicht wird hoffentlich schon klar, warum Gott das Eigentum mit seinem Gebot schützt. Er schützt, was ihm gehört und was er einzelnen von uns anvertraut hat. Ja, in der Bibel ist es tatsächlich ein Grund zur Freude, wenn wir eine Wohnung haben oder ein Haus. Es gefällt Gott, wenn wir genug zu essen und zu trinken und zum Anziehen haben. Er freut sich, wenn es uns gut geht. Denn Gott weiß, dass daraus Vertrauen wächst. Wir erleben Gott als unseren Vater. Er versorgt uns mit allem, was wir zum Leben brauchen. Er lässt uns nicht im Regen stehen. Doch nun schauen wir uns mal kurz an, wie viel davon kaputt geht, wenn wir bestohlen werden. Wir sind sofort besorgt, ängstlich und traurig. Wir fühlen uns elend und verletzt. Vor einigen Jahren wurde meiner Frau mal das Portemonnaie gestohlen. Sie ging mit unseren Kindern auf den Markt und an irgendeinem Stand schlug ein Trickdieb zu und zog ihr den Geldbeutel aus der Tasche. Als sie wieder nach Hause kam, hat sie geweint. Sie wollte sich überhaupt nicht beruhigen lassen. So tief saß der Schmerz. Tagelang hat uns dieses Ereignis wütend gemacht. Vielleicht hast du schon mal ganz Ähnliches erlebt. Du wurdest bestohlen und du warst auch zutiefst verletzt. Und frustriert hast du vielleicht gefragt, warum musste das ausgerechnet mir passieren? Warum tut mir jemand sowas an? Warum gerade ich? Wenn wir betrogen werden, dann spüren wir ganz viel Ärger und Wut in uns. Und das liegt nicht etwa daran, dass wir so sehr am Material hängen oder dass wir verehren, was wir besitzen. Jeder von uns hat einfach ein tief verankertes Bedürfnis, seinen Besitz zu schützen. Wenn wir den Besitz anderer nicht antasten, dann glauben wir, dass diese auch unseren Besitz respektieren werden. Verletzt der andere diese stillschweigende Vereinbarung, dann fühlen wir uns angegriffen und gekränkt. Genau vor diesem Gefühlschaos, vor diesem Eindringen in die Privatsphäre anderer möchte Gott uns mit diesem Gebot schützen. Ich frage mich dann allerdings, wie kommt es, dass manche im Beruf trotzdem ihre Geschäftspartner übers Ohr hauen? Muss das wirklich so sein? Wieso können manche Familien nicht miteinander teilen? Warum führen Erbstreitigkeiten selbst unter Gemeindegliedern manchmal zum Bruch? Manche Gemeinde leidet jahrelang darunter. Wie wir uns im Beruf, in der Familie oder sonst wo verhalten, soll doch unser Glaubensbekenntnis bestätigen und nicht etwa untergraben. Darum lasst uns noch etwas tiefer graben und zu einem zweiten wichtigen Punkt kommen: Achte auf dein Gewissen. Wenn Gott sagt, du sollst nicht stehlen, dann benutzt er dabei ein hebräisches Wort, das uns bekannt ist. Es lautet Ganav. Unser Ganove leitet sich davon ab. Dieses Wort deckt den ganzen Bereich von Entführen, Übertäuschen, Betrügen und Rauben bis zum Stehlen ab. Es geht also hier um weit mehr als um offenkundigen Diebstahl. Es geht um alles, was mit Unehrlichkeit zu tun hat. Du sollst kein kleiner und auch kein großer Ganove sein. In 5. Mose 25, Vers 16 wird Gott sogar noch etwas deutlicher. Ich verabscheue jeden, der seinen Mitmenschen betrügt, sagt er. Fällt dir dazu vielleicht etwas ein? Schlägt dein Gewissen an irgendeinem Punkt, der dir jetzt eingefallen ist, an? Das ist gut. Denn leider neigen wir dazu, unsere Vergehen schnell unter den Teppich zu kehren. Manches wird bei uns nur halb gestohlen, anderes nehmen wir uns einfach, ein drittes enthalten wir jemandem nur vor und ein viertes ist vielleicht für immer geliehen. Der Besitzer hat sich wahrscheinlich nie bei uns gemeldet. Woher sollten wir wissen, dass er sein Hab und Gut zurückhaben will? Die große Computerfirma hat doch bestimmt nichts dagegen, wenn wir uns ihr Programm von einem Freund kopieren. Und das Kaufhaus, das merkt das doch gar nicht, wenn die CD oder der Schokoriegel im Regal fehlen. Ich hatte in meiner alten Gemeinde Kinder im biblischen Unterricht, die regelmäßig mit ihren Klassenkameraden klauen gingen. Sie fanden das völlig normal. Wer nicht klaute, war bei ihnen out. Und wer ständig nur Markensachen tragen wollte, der musste sich fast zwangsläufig die Klamotten auf illegalem Weg beschaffen. Viele Bundesbürger haben heute überhaupt keine Skrupel mehr davor, sich auf diese Weise zu bereichern. Der Einzelhandel spricht vom Volkssport Klauen. Mindestens jeder 15. Bürger ist ein Ladendieb. In anderen Bereichen sieht das noch ein bisschen dunkler aus. Das Finanzamt zu betrügen ist auch bei vielen völlig normal. Wer eine ehrliche Steuererklärung abgibt, wird fast ausgelacht. Einem Bekannten von mir fiel einmal auf, dass er bei seiner letzten Steuererklärung einen Punkt vergessen hatte. Er ging davon aus, dass er dem Finanzamt deswegen ein paar Euros schuldig geblieben sei. Als ehrlicher Bürger und Christ ging er zum Finanzamt. Er entschuldigte sich und bat um Korrektur. Doch die Beamten haben ihn nur irritiert angesehen und wieder nach Hause geschickt. Ähnlich selbstverständlich wie das Finanzamt hauen manche Leute ihre Versicherung übers Ohr. Der Schaden geht in die Milliarden und letztlich muss er doch von uns allen getragen werden. Und wie steht es mit den Angestellten, die sich selbst im Materiallager der Firma bedienen? Ohne um Erlaubnis zu bitten, nehmen sich manche Autoteile, Werkzeuge, Stifte, Papier, Benzin, Öl, Lebensmittel und was weiß ich nicht alles mit. Es ist nur ein wenig hier und ein wenig da. Aber ich frage dich, ist das ein biblisches Mittel, um sich Eigentum zu erwerben? Ist das richtig, nur weil es alle so machen? Du hast nicht dafür gearbeitet, du hast nichts dafür investiert und du hast vermutlich noch nicht einmal gefragt. Du hast es gestohlen. Ich las davon, dass etliche Einzelhändler mehr Waren durch Diebstahl der Angestellten verlieren als durch öffentlichen Diebstahl. Sie fürchten also ihre Verbündeten mehr als ihre Feinde. Volkssport klauen. Ein anderer Bereich, wo wir uns nehmen, was uns nicht gehört, ist das Leihen auf lange Zeit. Wie sieht es eigentlich mit der Leiter deines Nachbarn aus, die du dir vor 2 Jahren ausgeliehen hast? Oder mit den Büchern und CDs oder mit den Regenschirmen? Du sagtest, du würdest diese Dinge zurückbringen, aber hast du es auch wirklich getan? Hast du dir das wirklich nur geborgt oder hast du die Dinge doch stillschweigend an dich genommen? In der Schule haben wir die Geschichte »Nicht alles gefallen lassen« von Gerhard Zwerenz gelesen. Da leiht sich eine Frau auch nur eine Bratpfanne aus und sie gibt sie leider nicht zurück. Daraufhin entbrennt ein heftiger Streit zwischen den beiden Familien. am Ende sind alle tot. Ich bitte dich daher, heute eine Entscheidung zu treffen, die ich auch mal für mich getroffen habe. Nimm dir nachher zu Hause doch mal Papier und Stift und schreib alles auf, was dir nicht gehört. Liste alles auf, was du von deiner Arbeitsstelle mitgenommen hast, was du im Laden gestohlen hast, und vergiss auch die Dinge nicht, die du schon ewig ausgeliehen hast. Und dann schließ einen Bund mit Gott und versprich ihm, dass du das alles bis zum Ende des Monats zurückgeben wirst. Was du nicht mehr zurückgeben kannst, das kannst du ja bezahlen. Ich glaube daran, dass Gott dich dafür belohnen wird. Er wird dich frei machen von Schuld und Angst. Er wird dir Frieden schenken mit dir selbst, mit anderen und auch mit deinem Gott. Denn manchmal stehen solche Dinge wie eine Mauer zwischen uns und unserem Gott. Ich möchte euch von Achan erzählen. Achan hat genau das zur Zeit Josuas schmerzlich erlebt. Als die Stadt Jericho erobert wurde, sollten die Israeliten nichts von den Kostbarkeiten für sich nehmen. Denn Gott hatte einen Bann, also so eine Art Fluch, auf die Stadt gelegt. Achan jedoch konnte nicht widerstehen. Er steckte eine Stange Gold ein und noch 200 Silberlinge und einen Mantel und er vergrub das alles unter seinem Zelt. Keiner hatte was bemerkt. Aber von diesem Augenblick an konnten die Israeliten keine weitere Stadt mehr erobern. Alles ging schief. Es schien so, als läge plötzlich ein Fluch auf den Kriegern Israels. Erst als der Diebstahl Achans aufgedeckt wurde, ging es wieder bergauf. Erst als die Schuld ausgeräumt war, konnte das verheißene Land erobert werden. Ist das vielleicht auch ein Modell für dich und dein Leben? Bring in Ordnung, wo du gestohlen und betrogen hast. Reiß dadurch die Mauern zwischen dir und deinem Gott ein und reinige dein Herz, damit Gott seine Verheißungen an dir erfüllen kann. Das ist unser dritter Punkt. Achte bei diesem Gebot auch auf dein Herz. Die Frage ist ja, was können wir tun, damit in unserem Dorf und Land weniger gestohlen wird? In radikal-islamischen Ländern wird einem ertappten Dieb die rechte Hand abgehackt. Viele meinen, diese Strafe würde die Diebstahlkriminalität deutlich senken. Doch, soweit bekannt ist, stehlen Muslime nicht weniger als andere. Die Hand abzutrennen, um einen Diebstahl zu verhindern, verfehlt das Problem nämlich nicht nur um Armeslänge. Unehrlichkeit hat ihre Ursache doch so wenig in der Hand, wie Habsucht aus dem Auge kommt. Der Kern sitzt viel tiefer. Wir liegen innerlich falsch. Jesus sagt in Matthäus 15, Vers 19, dass wir einen Herzfehler haben. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, die dann zu Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge und Verleumdung führen. Ja, in jedem Menschen steckt jene gefallene Natur, die eher nimmt, als dass sie gibt. Darum müssen wir gegen unseren Herzfehler etwas unternehmen. Wir müssen ihn erneuern. Manche Menschen bevorzugen es nun, ihr Innenleben einfach zu renovieren, ein bisschen was drüber streichen. Sie gehen dabei vor wie daheim im Wohnzimmer, sie quälen sich ab, aber irgendwie bleibt doch auch alles beim Alten. Das Wunderbare an Jesus ist, dass er uns nicht nur eine Renovierung in Aussicht stellt, er schenkt uns ein neues Herz. Er erfüllt uns mit seinem Geist. Er legt seine Ehrlichkeit und Liebe in unser Herz hinein. Zu ihm können wir deswegen auch mit allem kommen, was wir gestohlen, betrogen und auf unehrliche Weise erworben haben. Und er nimmt es weg. Er vergibt uns und schenkt einen Neuanfang. Er hilft uns, wo wir zu kämpfen haben und wo wir vielleicht auch wieder etwas gut zu machen haben. Zachäus, ein kleiner Ganove, begegnete einst Jesus. Weil er nur wenige Zoll maß, nahm er den Leuten täglich zu viel Zoll ab. Im Laufe der Jahre hatte er jeden in seiner Stadt betrogen, jeden. Er war reich, aber nicht glücklich. Er hatte sich seine Mitbewohner zu Feinden gemacht, und als Jesus in die Stadt kommt, versperren sie ihm den Weg. Verzweifelt klettert Zachäus deswegen auf einen Baum und die Leute lachen sich kaputt. Will er da oben etwa eine Zweigstelle eröffnen? Oder will er sein Stammkapital erhöhen? Das tat weh. Aber Zachäus spürt, dass Jesus etwas verkörpert, was er dringend braucht. Allein wird er nämlich seine Habgier nicht los. Der Teufel hat ihn jetzt schon so viele Jahre fest im Griff, da gibt es kein Entrinnen. Doch dann passiert es. Jesus schaut den Baum hinauf und spricht Zachäus an. Woher kennt er eigentlich diesen Namen? Nun, der Retter der Welt weiß, wer von uns bereit ist, sich wirklich retten zu lassen. Und Zachäus zögert keine Sekunde. Er bekennt, was er alles falsch gemacht hat, und er wird den Schaden, den er angerichtet hat, wieder gut machen. So sagt Zachäus zu Jesus: Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wem ich am Zoll zu viel Zoll abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Zachäus zeigt sich hier äußerst großzügig. Er entschädigt die Leute, die er betrogen hat, viel größer, als es das Gesetz fordert. Das schreibt nämlich nur das Doppelte vor. Paulus greift diese Linie im Neuen Testament auf. Er schreibt: Wer früher gestohlen hat und davon lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er Notleidenden helfen kann. Also wer von sich selber weiß, dass er zur Schlitzohrigkeit und zum Betrug neigt, der braucht klare Grenzen. Paulus setzt sie hier unmissverständlich. Bloß auf faule Tricks und Diebstahl in Zukunft zu verzichten, ist zu wenig. Der Apostel sagt hier nämlich nicht: Kümmere dich um einen anständigen Beruf, damit du unabhängig wirst. Nein, er sagt: Such dir eine ehrliche Arbeit, damit du Notleiden helfen kannst. Du sollst es lernen. Das ist ein ganz neues Ziel. Wir sollen arbeiten, um auch etwas verschenken zu können, damit wir frei werden von unserer Habgier. Schon die Kinder im Kindergottesdienst lernen, dass es wichtiger ist, Schätze im Himmel zu sammeln als Reichtümer auf der Erde. Wir bringen ihnen bei, dass Geben seliger ist als Nehmen. Haben wir das selbst inzwischen vergessen? Viele von uns sind so in das Geschehen von Kaufen und Verkaufen verstrickt, dass sie die wichtigsten Dinge im Leben vernachlässigen. Sie handeln genauso wie der reiche Mann, von dem Jesus einst erzählte. Seine Scheunen flossen über, aber seine Seele war leer. Doch was hilft es, wenn wir die ganze Welt gewinnen, aber letztlich Schaden nehmen und unsere Seele verlieren? Jesus sagt uns wiederholt, dass es mehr im Leben gibt, als Eigentum zu erwerben. Wenn wir unsere Kraft nur dazu verwenden, um Reichtum anzuhäufen, dann werden wir das Eigentliche im Leben verpassen. So bemerkte ein Redner einmal, dass er ja noch nie einen Leichenwagen mit Anhänger gesehen habe. Das wurde natürlich im Scherz gesagt, aber da steckt doch viel Wahrheit drin. Was können wir anbieten, wenn Gott heute vor uns stehen würde? Was machst du, wenn Gott den ganzen Haufen, den du Reichtum nennst, beiseite schiebst und plötzlich du mit leeren Händen vor deinem Gott stehst? Hast du dann wenigstens einen Verstand, der den Herrn kennt? Ein Herz, das ihn geliebt hat und ein Leben, das ihm gedient hat? Darum achte auf dein Herz. Und wenn es dich wie Zachäus zu Jesus zieht, dann klettere und lauf zu ihm. Jesus kann dich wirklich von deiner Habgier befreien. Er will dein Leben heil machen. Er hilft dir auch in Sachen Geld. Er ist wirklich der Retter dieser Welt. Darum viertens, achte auf Gottes Eigentum. Die Bibel sagt, Gott, dem Herrn, gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. Wie willst du ihm also mit deinem Reichtum imponieren? Gott gehört schon alles. Darum hat er auch das Recht, mit uns über unseren Besitz und unser Geld zu reden. Eine Sache, die viel mit Vertrauen zu tun hat. Wir haben gesehen, dass Gott sich manchmal in unsere Geldangelegenheiten einmischt. Und ich weiß, das haben wir nicht so gerne. Lieber wäre uns, er ließe uns in diesem Bereich wenigstens in Ruhe. Aber unser Gott lässt uns nicht los. Er hört auch nicht auf, mit uns über unser Geld zu reden. Und wenn wir mal alle Bibelstellen auflisten würden, die vom Geld handeln, dann kämen wir auf eine erschreckend hohe Zahl. Sie ist so hoch, dass ich mindestens 6-mal pro Jahr über dieses Thema hier predigen müsste, um ihrem Stellenwert in der Bibel gerecht zu werden. Gott will in Sachen Geld der Mann unseres Vertrauens sein. Ihm liegt das am Herzen, weil er weiß, wie leicht wir in unserem Leben über Geld und Reichtum stolpern. Und auf der anderen Seite sieht er eben auch, wie viel gut es wir mit unserem Geld tun könnten. Darum hat er von Anfang an auch festgesetzt, dass wir eine bestimmte Summe an ihn abgeben sollen. Dabei handelt es sich nicht etwa um ein Opfer, das fromme Menschen ihrem Gott geben, um ihn gnädig zu stimmen. Nein, das ist eine von Gott gebotene Abgabe, die ihm zusteht, weil ihm die ganze Welt gehört. Leider haben sich die Menschen vieler, vieler Generationen nicht daran gehalten. So klagt schon der Prophet Maleachi: Ist es eigentlich in Ordnung, dass der Mensch Gott beraubt? Gott sagt: Ihr beraubt mich. Und dann fragt ihr auch noch: Wo haben wir dich denn beraubt? Ihr habt mir den Zehnten von euren Ernten und den Priesteranteil der Opfer nicht ordnungsgemäß übergeben. Merkt ihr, wir tragen eine finanzielle Verantwortung vor unserem Gott. Er wird uns eines Tages fragen, was wir mit unserem Geld gemacht haben. Stehlen bedeutet demnach eben nicht nur zu nehmen, was uns nicht gehört. Es bedeutet auch, dass wir Gott manchmal vorenthalten, was ihm rechtmäßig zusteht. Die Israeliten waren angeleitet, ein Zehntel ihrer Einkünfte für den Tempelgottesdienst zu entrichten. Und wer diese Pflicht vernachlässigte, der machte sich des Raubes schuldig. Dafür konnte die ganze Nation zur Rechenschaft gezogen werden. Nun meinen viele, dass wir im Neuen Testament ja solch eine Regel nicht mehr finden. Wir können daher freier mit unserem Geld umgehen. Das stimmt aber nur bedingt. Jesus hat den Zehnten tatsächlich nicht geboten, aber er hat ihn für gut geheißen. Darüber hinaus hat er sich gewünscht, dass wir es wirklich lernen, aus freien Stücken zu geben. Wir sollen helfen, wo jemand in Not ist. Und manchmal geht das auch über die 10% hinaus. So schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth: Ihr seid in so vielen Dingen überaus reich gesegnet. Seht zu, dass sich dieser Reichtum auch in eurer Hilfsbereitschaft für die Gemeinde zeigt. Natürlich will ich euch nichts befehlen, aber angesichts der Opferbereitschaft der anderen Gemeinden würde ich gerne sehen, wie echt eure Liebe ist. Denkt daran, was unser Herr Jesus Christus für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Gott fordert also nicht nur etwas von uns. Er gibt viel mehr, als er von uns erwartet. Er bringt sogar selbst Opfer dar, und sein Opfer ist das Beste, was er hat. Er schenkt uns seinen Sohn. Als ich einmal vor der Entscheidung stand, wie viel ich für Gott geben wollte, da fragte ich einen erfahrenen Gemeindeältesten. Und seine Antwort hat mich bis heute geleitet. Er sagte: Ich gebe den zehnten Teil von dem, was ich verdiene. Und dann gebe ich noch einen weiteren Teil als Opfer und Dank für das, was Gott für mich getan hat. Es heißt doch in der Bibel: Was der Mensch sät, das wird er ernten. Ich glaube daran, dass da, wo wir Ehrlichkeit und Fürsorge für andere sehen, dass wir Gottes Segen ernten werden. Gott verspricht uns das sogar durch seinen Propheten Maleachi. Ich, der allmächtige Gott, fordere euch auf: Bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zum Tempel. Habt keine Sorge, dass ihr dann Mangel leidet. Nehmt mich beim Wort, und ihr werdet erleben, wie ich euch mit Segen überschütte. Ich weiß sehr wohl, dass uns das achte Gebot dadurch stark herausfordert. Es fällt auch mir schwer, mich wirklich auf dieses Wort Gottes in allen Bereichen einzulassen. Persönliche Wünsche müssen manchmal zurückgesteckt werden, bestimmte Verhaltensweisen müssen überdacht werden, und um Vergebung zu bitten und Dinge wieder gut zu machen, das ist auch nicht so leicht. Aber es lohnt sich. Denn unser Herr hat uns versprochen, uns reich zu belohnen, wenn wir ihm vertrauen und auf ihn hören. Er wird uns ein reines Gewissen und ein wunderbares Gefühl der Freiheit schenken, wenn wir das wirklich umsetzen. So können wir viel intensiver das genießen, was Gott uns an Eigentum geschenkt hat. Und wir werden mit viel größerer Freude auch empfangen, was wir ehrlich verdient haben. Ja, Gott kennt die Männer und Frauen, die sich bemühen, das achte Gebot zu halten. In Arbeit und Beruf, in Familie und Verwandtschaft, in der Gemeinde und wo immer wir sind. Und am Ende der Zeit wird Gott seine Leute in die Arme nehmen. Er wird die, die ihm treu gefolgt sind, belohnen. Und ich hoffe, dass wir dann auch zu den guten Haushaltern gehören, dann werden wir hören, du bist ein tüchtiger und treuer Mensch. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir noch Größeres anvertrauen. Komm in meine Herrlichkeit und feiere mit mir. Amen.